Mir ist es aufgetragen worden, noch ein kurzes Schlusswort zu sprechen. Und dazu werde ich darüber gehen. Ich weiß nicht, ob Sie meinen Eindruck teilen. Ich fand, es war eine ungemein spannende Diskussion. Nicht nur jetzt dieses Gespräch, sondern vor allen Dingen auch die vier Referate, die wir heute im Laufe des Vormittages und frühen Nachmittages gehört haben. Wir stehen vor einer Zäsur. Es ist ganz sicherlich nicht die erste Zäsur, vor der wir stehen, aber es ist wahrscheinlich, so wie das ja auch mehrfach zum Ausdruck gebracht worden ist, eine, vielleicht die dramatischste, die die Menschheit bisher erlebt haben. Wer sich noch an die späten 60er und die frühen 70er Jahre erinnern kann, der wird sich auch daran erinnern, wie Männer und Frauen, die westliche Wirtschafts- und Lebensweise als Bedrohung für Natur und Umwelt angesehen haben, häufig verlacht wurden, nicht selten ausgegrenzt und mitunter wurden sie sogar geächtet. Ökologischer Umtriebe geziehen zu werden, das war in den späten 60er, frühen 70er Jahren keineswegs harmlos, jedenfalls in bestimmten gesellschaftlichen und politischen Gruppen. Solche Umtriebe geziehen zu werden, das konnte Konsequenzen haben und es hatte mitunter Konsequenzen. Es war die Zeit, als ein Junge aus dem Ruhrgebiet, ein nachmaliger Minister, der diese Geschichte oft erzählt hat, seinen Vater gefragt hat, wo denn der viele Rauch aus den damals noch qualmenden Schloten hinginge. Und der Vater erwiderte, da mach dir mal keine Gedanken, der Himmel ist riesengroß, der schluckt alles. Dass 40 Jahre später eine Kanzlerin erklären würde, dass diese Art des Wirtschaftens Raubbau sei, Raubbau an den Grundlagen der Erfolge, das war damals nicht vorstellbar. Jetzt sind wir soweit. Nicht viel später, es ist heute wiederholt angeklungen, stießen jene, die auf eine bevorstehende Schrumpfung der Bevölkerung vielen anderen Ländern hingewiesen haben, auf eisige Ablehnung. Und ich weiß, wovon ich rede. Eine solche Vorstellung entsprach nicht dem kollektiven Selbstverständnis. Eine Gesellschaft hatte in dieser Zeit zu expandieren. Eine Gesellschaft hatte jung zu sein. Wo sollten denn die Produzenten, wo sollten die Konsumenten, wo sollten die Häuslebauer, wo sollten die Beitragszahler herkommen? In einer Gesellschaft, in einer Wirtschaft, die auf ständiges Wachstum getrimmt war. Wer sollte die vielen Autos fahren, die Nahrungsmittel und Kleiderberge abtragen? Ein führender Wirtschaftsvertreter, Präsident eines großen deutschen Industrieverbandes, erklärte damals, eine schrumpfende und alternde Gesellschaft verträgt sich nicht mit einer dynamischen Volkswirtschaft. Also durfte das Schrumpfen und das Altern nicht wahr sein. Das waren Hirngespinste, das war Panikmache. Die jungen Leute, die werden schon wieder Kinder haben. Inzwischen wissen wir es besser. Die Bevölkerung Deutschlands und Europas schrumpft nicht nur in großer Geschwindigkeit, sie altert nicht nur in großer Geschwindigkeit, sondern alle diese Prozesse sind überaus folgenreich. Und Ähnliches, wenn auch in einem ungleich größeren Maßstab, ereignet sich jetzt. Die Vorstellung, dass das Wachstum der Wirtschaft und die Mehrung materiellen Wohlstands zumindest in den wohlhabenden Ländern, in Ländern wie Deutschland und anderen, zum Stillstand kommen oder sogar in ihr Gegenteil umschlagen könnte, ist vielen Menschen so zuwider, dass sie sich ihr verweigern. An so etwas wollen wir gar nicht denken. Das wäre das Ende unserer Kultur. Die Menschen verlören die Grundlage ihrer Lebenszufriedenheit. Die gesellschaftlichen Strukturen, vor allem der Sozialstaat, gerieten in Gefahr. Viele könnten sich enttäuscht von der freiheitlich-demokratischen Ordnung abwenden. Kurz, das gesamte wirtschaftliche, gesellschaftliche und staatliche Gefüge drohe zu kollabieren. Und ein solches Risiko dürfe unter keinen Umständen eingegangen werden. Das Wohl und Wehe dieser Gesellschaft hinge nun einmal an Wirtschaftswachstum, es hinge nun einmal an materieller Wohlstandsmehrung und folglich müssten diese unbedingt aufrechterhalten werden. Machen wir es uns nicht zu einfach. Diese Argumentation ist nicht nur einsichtig, sie ist auch bestechend. Aber sie hat eine entscheidende Schwäche. Denn diese Argumentation hat einen Paradigmenwechsel nicht mitvollzogen. Anders gewendet. Diese Argumentation verkennt, dass das vormalige Subjekt zum Objekt und das Objekt zum Subjekt geworden ist. Konkret hieß es vor 50, 40 und selbst noch vor 30 Jahren, die westliche Wirtschafts- und Lebensweise stelle eine Bedrohung von Umwelt und Natur dar, sowie in gewissem Umfang auch eine Bedrohung für Mensch und Gesellschaft, so heißt es heute umgekehrt, dass eine überforderte und rebellisch gewordene Natur die tradierte Wirtschafts- und Lebensweise in Frage stelle. Die Frage, ob wir weiter leben wollen wie bisher, stellt sich also überhaupt nicht mehr. Zu fragen ist vielmehr, wie wir unter den veränderten Bedingungen leben können. Und hierzu erklärte der neue freidemokratische Entwicklungsminister Dirk Niebel vor wenigen Tagen, ich zitiere ihn, der Weg, den die Industrieländer beschritten haben, kann kein Vorbild für die Entwicklungsländer sein. Er führt in die Klimakatastrophe. Ende des Zitats. Damit ist der vormalige Jäger, der besitzergreifende, wachstumsdynamische Westen zusammen mit einigen anderen zum Gejagten. Zum Gejagten von allen möglichen Krisen geworden. Neben der Klimakatastrophe auch der Finanz- oder wohl richtiger der Schulden-, der Ernährungs- und etlicher weiterer Krisen, auf die der bereits zitierte Entwicklungsminister ebenfalls ausdrücklich hinweist. Wie also geht es weiter? Alles könne bleiben, wie es ist, meinen noch immer nicht ganz unbedeutende Teile der Gesellschaft. Aber spätestens mit dem Ende der Bush-Administration, die diesen Standpunkt stets vehement vertreten hat, und diese Administration endete vor rund 12 Monaten, haben sie ihren wichtigsten Ankerpunkt verloren. Viele versuchen deshalb, neue Wege zu gehen. Und als Königsweg gilt dabei eine Verbindung der bisherigen Wachstumsstrategien mit epochalen, innovativen Durchbrüchen, die die offenkundigen Schwächen dieser Strategien ausmerzen. Wir haben dazu heute einiges gehört. Also, Minimierung des Verbrauchs natürlicher Ressourcen, maximale Schonung der Umwelt, Beseitigung bereits verursachter Schäden, keine weitere Überforderung von Mensch und Gesellschaft und anderes mehr. Noch einmal machen wir es uns nicht zu einfach. Gelänge all das, dann wäre dies in der Tat der Königsweg. Ein Königsweg, gegen den es vernünftigerweise keine Einwände geben kann. Die Krux? Niemand vermag zu sagen, ob wir in der verbleibenden Zeit diese innovativen Durchbrüche haben werden. Der Mensch ist ein findiges Wesen. Und es kann erwartet werden, dass ihm auch in Zukunft eine Menge einfallen wird. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Summe seiner bisherigen Einfälle ein allenfalls durchwachsenes Ergebnis gezeitigt hat, sonst säßen wir hier nicht beieinander. Ja, die Lebensspanne der Menschen hat sich seit Beginn der Industrialisierung verdoppelt. Ja, viele 100 Millionen genießen heute einen einzigartig hohen materiellen Lebensstandard. Zugleich haben diese Einfälle jedoch die Lebensgrundlage von ebenso vielen Millionen empfindlich beeinträchtigt und die gesamte Menschheit an den Rand einer Katastrophe, manche meinen mitten in sie hineingeführt. Ein Medikament mit vergleichbaren Nebenwirkungen würde zweifelsohne unverzüglich vom Markt genommen und sein Produzent strafrechtlich belangt werden. Bei einer tradierten Wirtschaftsweise ist das nicht möglich. Möglich ist allerdings eine Denkpause. Was treiben wir da eigentlich? Und was haben wir da über Generationen hinweg getrieben? Und eine Denkpause dieser Art ist umso gebotener, als vieles dafür spricht, dass wir die Annehmlichkeiten der bisherigen Wirtschafts- und Lebensweise ausgekostet haben und dass nunmehr zunehmend ihre Pferdefüße sichtbar werden. Es bedarf keiner ausgeprägt prognostischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass die Völker in den kommenden Jahren und Jahrzehnten alle Hände voll zu tun haben werden, um die Rechnungen für die gehabte Zeche zu begleichen. Insofern kann nur denen zugestimmt werden, die auch von künftigem Wachstum ausgehen. Dieses Wachstum wird es hoffentlich geben und es wird bitter nötig sein. Aber es wird eine völlig andere Qualität haben als das Wachstum, an das wir uns in den zurückliegenden Jahrzehnten, in den zurückliegenden 200 Jahren gewöhnt haben. Bisher waren Wirtschaftswachstum und materielle Wohlstandsmehrung auf das Engste miteinander verzahnt. Künftiges Wachstum wird hingegen den materiellen Wohlstand, wenn überhaupt, nur mäßig steigern. Und wenn es ihn steigern sollte, dann ziemlich verquer und beinahe dialektisch. Wovon rede ich? Vor einiger Zeit machte ich eine Wanderung am Oberlauf des Inns und konnte dort sehr umfangreiche Erdarbeiten beobachten. Auf großen Tafeln wurde den Bürgern und Steuerzahlern erklärt, warum diese Arbeiten erforderlich seien. Die Erklärung lautete: Regulierungsmaßnahmen in den 1960er Jahren hätten zu zahlreichen, teils schwerwiegenden Unzulänglichkeiten geführt. Und diese sollten nunmehr beseitigt werden. Auf der letzten Tafel stand dann: Das Ziel dieser Arbeiten ist die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands vom Jahre 1964. Gewiss, Menschen können Fehler machen und offenbar war dies ein Fehler. Dennoch erscheint mir diese Episode verallgemeinerungsfähig. Zu lange wurde munter darauf losgewirtschaftet. Die Hauptsache war, dass die Wirtschaft brummte, die Menschen Arbeit hatten und Einkommen und Gewinne sprudelten. Was da wuchs und wie es wuchs, das war über Jahrzehnte hinweg völlig zweitrangig. Wäre es anders gewesen, dann müssten wir heute nicht Raubbau an den Grundlagen bisheriger Erfolge konstatieren. Frau Wahl hat zu Beginn dieser Sitzung des heutigen Tages auf die Kanzlerin verwiesen. Müssten wir nicht die Entwicklungsländer beschwören, doch um Himmels Willen nicht unserem Weg zu folgen, weil dieser in die Katastrophe führe, müssten nicht die globalen Verschlechterungen von Grundbedingungen menschlicher Existenz beklagt werden. Die bisherigen Formen von Wirtschaftswachstum und Wohlstandsmehrung sind offenkundig zu unentwickelt, um verallgemeinerungs- und zukunftsfähig zu sein. Ihr vorrangiges Ziel, das ist heute Nachmittag sehr deutlich geworden, ist die Steigerung von Produktivität in des Wortes mannigfaltiger Bedeutung und dies weitgehend ohne Rücksicht auf die Folgen. Beispielsweise wurde die Leistungsfähigkeit von Fischfangflotten so lange gesteigert, bis es kaum noch etwas zu fischen gab. Und heute mehr Arbeitszeit für ein Kilo Fisch aufgewendet werden muss, als vor 50 Jahren. Oder um die Ernten zu steigern, wurden Felder dermaßen überdüngt, dass sich mittlerweile in Binnenseen und selbst in Meeren Todeszonen ausdehnen. Vor allem aber wurde der Energieverbrauch auf Höhen geschraubt, die nur zu halten sind. Und Sie hören, wie optimistisch und positiv ich alles zu sehen versuche, wenn uns ganz schnell wirklich Bahnbrechendes einfällt. Aber dafür gibt es keine überzeugenden Anzeichen. Auf die bisherige Weise Wachstum zu erzeugen, ist keine menschheitsgeschichtliche Großtat. Deshalb befinden sich auch alle diejenigen auf dem Holzweg, die meinen, ihre Mitmenschen in Wachstumsoptimisten, die sind gut, und Wachstumspessimisten, die sind schlecht, einteilen zu können. Denn ob es uns morgen besser geht als heute oder zumindest nicht schlechter, hängt ja nicht davon ab, dass nun irgendetwas wächst, sondern es hängt davon ab, dass etwas wächst, was Mensch, Umwelt und Natur zuträglich ist. Und zuträglich ist nur, was die Tragfähigkeit des Planeten sowie menschlicher Gemeinschaft nicht überfordert. Beschränken wir uns auf ein solches Wachstum, dürfte in der Tat, um diesen Begriff einmal zu benutzen, das Bruttoinlandsprodukt, namentlich das Bruttoinlandsprodukt frühindustrialisierter Länder, sinken. Das Leben der Völker brauchte sich dadurch jedoch nicht zu verschlechtern. Das ist, meine ich, heute Nachmittag außerordentlich deutlich geworden. Wenn diese Völker auch nur aufgäben, was ihnen manifest schadet, wäre schon viel gewonnen. Was mit der dauerhaften Tragfähigkeit von Umwelt, Natur, Mensch und Gesellschaft vereinbar ist, das kann, das soll wachsen. Dabei wird sich zeigen, dass der Mensch in der Tat nicht vom Brot allein lebt, sondern auch eine Fülle immaterieller Bedürfnisse hat, die im Schatten materieller Wohlstandsmehrung lange genug vernachlässigt worden ist. Ich beziehe mich auf das, was Herr Opaschowski zu diesem Thema gesagt hat. Es kann und wird also eine gewisse Transformation vom Materiellen hin zum Immateriellen stattfinden. Eine Transformation, durch die Menschen, zumindest solche, deren materielle Grundbedürfnisse befriedigt sind, in einer Weise bereichert werden, wie dies durch materielle Güter überhaupt nicht möglich ist. Und wer dies als Eierpopeia abzutun versucht, der zeigt nur, wie kümmerlich sein Menschenbild ist. Das 21. Jahrhundert, so meine ich, ist voller Chancen. Es eröffnet Möglichkeiten, besser und das heißt vor allem menschengemäßer zu leben als bisher. Bei Fortführung tradierter Trends lassen sich diese Chancen allerdings nicht nutzen. Dazu bedarf es einer grundlegenden kulturellen Erneuerung, zu der wir alle aufgerufen sind. Ich meine, nicht zuletzt durch diese Tagung haben wir ein kleines Mosaiksteinchen zu diesem großen Bild beigetragen. Damit bleibt mir noch, den Referenten zu danken, den Diskutanten, den Organisatoren, den Dolmetschern und Ihnen, den Teilnehmern dieses Symposiums. Und ich wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise. Und dann bitte ich Sie noch um 30 Sekunden Geduld, weil Frau Wahl noch eine technische Anmerkung zu machen hat. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielen Dank.